Ich habe mich so gefragt, was ist so alles selbstverständlich für uns? Und da ist mir recht viel eingefallen. Ich will jetzt nicht alles erzählen, aber zum Beispiel glaube ich, wenn wir in Urlaub fahren, dann ist es inzwischen selbstverständlich für uns, ob wir jetzt campen, ob wir eine Ferienwohnung buchen, ob wir ins Hotel gehen, dann ist für uns selbstverständlich, dass wir WLAN haben. Wir haben ein Handy dabei oder vielleicht sogar ein Tablet oder und im Urlaub gehört das irgendwie dazu, auch zu surfen, vielleicht die Angebote vor Ort oder was auch immer oder natürlich mit zu Hause, mit der Familie verbunden zu sein. WLAN ist fast selbstverständlich geworden für uns. Oder ganz selbstverständlich, ich habe gerade eben gehört, da wo gebaut wird, fehlt momentan das Dach noch bei Olli und Familie, aber normalerweise ist es so, also sie sind auch nicht eingezogen, klar, aber normalerweise ist es selbstverständlich, selbstverständlich, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ja? Das ist so selbstverständlich, natürlich, klar, es regnet nicht rein, wir haben ein Dach über dem Kopf, wunderbar. Und aber ich habe nachgelesen, es gibt 860.000 Menschen, Bürger hier in Deutschland, die haben kein Dach über dem Kopf, die sind obdachlos. Aber es ist eigentlich selbstverständlich. Oder, dass unsere Kinder die Schule besuchen können und einen Schulabschluss machen können. Das ist selbstverständlich hier für uns in unserem Land. Dabei, wenn man sich genauer damit beschäftigt, erfährt man, dass rund 50% der Kinder gar keinen Schulabschluss machen können, dort wo sie leben. Können sie gar nicht. Geschweige denn eine Schule besuchen. Ein Teil davon. Also, wir merken, und jetzt könnte man weitere Beispiele anführen, Wasser aus der Wasserleitung und. Es ist so vieles selbstverständlich für uns. Und ich habe einen Text mitgebracht heute Morgen. Der steht in Markus 7, Verse 24 bis 30. Ich lese den mal vor und ihr könnt mitlesen. Da heißt es, Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Es wurde schon weitergeklickt, vielen Dank. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte es verlassen. Eine ungewöhnliche Geschichte. Sie ist, finde ich, anders als die anderen Geschichten in den Evangelien. Vielleicht geht es euch ja genauso. Die anderen Berichte. Warum geht Jesus weg? Warum geht er nach Tyrus? Was will er dort? Möglicherweise zog er sich zurück. Vielleicht war es aber auch eine Vorsichtsmaßnahme, wir wissen es nicht genau. Wir lesen, er kam in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen. Vielleicht war es so, dass der Druck der Jerusalemer Behörden so groß war und Jesus eine frühzeitige Hinrichtung befürchten musste. Ich gehe davon aus, dass Jesus auch bei solchen Entschlüssen, wenn er solche Entscheidungen traf, vom Heiligen Geist geleitet wurde. Gerade auch in dieser Situation. Also er geht in ein Haus. Und es spricht sich rasend schnell herum, dass Jesus in der Region ist. Und einige Leute aus dieser Gegend, die hatten Jesus schon zu einem früheren Zeitpunkt mal kennengelernt, hatten von ihm gehört. Vielleicht haben sie ihn am See Genezareth mal gehört gehabt oder waren bei einer Heilung dabei oder was auch immer. Auf jeden Fall hatten einige ihn schon erlebt. Von daher hat sich das Ganze rumgesprochen, wer Jesus ist. Und dann heißt es, Vers 25, schon bald kam eine Frau, dessen Tochter einen bösen Geist hatte. Und jetzt wird extra betont, was das für eine Frau war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Also sie war eine Nachfahrin, also der Phönizier. Nach Kultur und Sprache aber war sie eine Griechin. Da Jesus als Galiläer auch Griechisch sprach, war das also von der Verständigung her überhaupt kein Problem. Und dann kommt die Frau mit ihrer Bitte zu Jesus, sie kniet sogar vor ihm nieder. Und das ganze Elend der Mutter und auch der Tochter wird sichtbar. Sie formuliert ihr Anliegen und jetzt, wie reagiert Jesus? Das ist eine so der Stellen in der Bibel, wo ich so meine Fragen habe, wo ich mich schwer tue damit, wie Jesus da reagiert. Vielleicht geht es euch ja genauso. Vers 27, aber Jesus wehrte ab, lasst zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen oder es den Hunden vorzuwerfen. Mit Kindern, wer ist da gemeint? In dem Zusammenhang sind die Israeliten gemeint. Das Wort Hund bedeutet, oder das sind unreine Menschen gemeint, also auch die Heiden. Es handelt sich also tatsächlich um eine Heidin, die sich diesen harten Vergleich mit dem Hund gefallen lassen muss. Geht Jesus jetzt also mit Heiden doch anders um als mit Juden? Schauen wir nochmal genauer hin. Wir beobachten, wie sich diese Frau Jesus nähert. Und Jesus war nicht darauf eingestellt, ihr zu helfen. So kommt es zumindest vor. Er will eigentlich, so steht es im Text, seine Ruhe haben. Er zieht sich zurück. Er macht, wie schon gesagt, den Ausflug ins Ausland. Also hat die Frau in diesem Moment wirklich schlechte Karten. Sie ist komplett unterqualifiziert. Das ganze Elend bei ihr zu Hause, das treibt sie um, das beschäftigt sie, das lässt sie nicht in Ruhe. Das ganze Elend in ihrem Haus, es ist eine Riesenlast für sie, die sie mit sich herumträgt. Vielleicht hat sie auch nachts ganz schlecht geschlafen, vielleicht nur 2-3 Stunden und die restliche Zeit lag sie wach. Wir wissen es nicht genau. Und das Schlimme ist, sie ist nicht mehr Herrin in ihrem Haus. Da ist ein Dämon, der herrscht zum einen über ihre Tochter, aber damit auch über ihr ganzes Haus. Sag mal, Jesus, kannst du nicht helfen und meine Tochter retten? Anständigerweise hätte ein Jesus in Normalform das auch gemacht. Ja, normalerweise hätte er doch. Er redet Klartext, ich bin für die Israeliten da und nicht für die Heiden. Die Geschichte läuft in eine ganz andere Richtung. Da bittet jemand um Hilfe und ihm wird nicht geholfen. Man müsste sich eigentlich jetzt über Jesus aufregen, man müsste eigentlich mit ihm schimpfen und sagen, sag mal Jesus, das ist doch herzlos, was du hier machst. So kannst du mit Menschen nicht umgehen. Sag mal, hast du vergessen, was eigentlich dein Markenkern ist? Heilung, Rettung, Erbarmen? Sag mal, hast du das komplett vergessen in diesem Moment? Das ist ja verweigerte Hilfeleistung, was du hier machst. Und dann kommt doch noch die Wende, eine besondere Wende, wie ich finde. Und einige Zeit später habe ich es erst so begriffen und eigentlich verstanden. Und 3 Beobachtungen will ich zuerst mal nennen und weitergeben. Die erste, eine Person bleibt besonnen in dem Ganzen. Eine, die regt sich nicht auf. Und das ist bemerkenswert, nämlich die Mutter. Ausgerechnet die Mutter lässt sich nicht abwimmeln. Sie gibt nicht nach. Sie ist so richtig stur. Sie hat was von der Sturheit liebender Eltern. Es gibt ja Helden und es gibt ja auch Feiglinge in unserem Land. Und ich finde, viele Eltern sind sowas wie Helden. Die spielen oft in so einer eigenen Liga. Die tun, was Eltern tun müssen, wenn sie sich Sorgen machen um ihr Kind, um die Gesundheit, um die Zukunft. Wenn ein Kind vielleicht eben krank ist, wenn es falsche Wege geht. Wer diesen Schmerz kennt, wenn Kinder eben schlechte Entscheidungen treffen, wenn sie krank sind, wenn sie falsche Wege gehen. Und so muss es der Mutter ergangen sein. Eltern, die haben den Willen, alles, wirklich alles für ihr Kind zu tun, um das Kind zu retten, um dem Kind zu helfen. Sie geben nicht auf. Sie geben auch nicht so schnell nach. Sie kämpfen quasi bis zum Umfallen. Das Zweite, was mir auffällt, ist, die Syrophönizierin, sie stimmt zu. Sie gibt Jesus quasi recht, dass Jesus zuerst für die Juden da ist, für die Kinder. Sie ist auch nicht beleidigt. Sie schreit Jesus auch nicht an. Sie merkt, ich habe kein Recht. Sie merkt, ich habe keinen Anspruch. auf Hilfe. Den habe ich nicht. Sie hat keine Lizenz, etwas von Jesus zu fordern. Und das Dritte, was mir auffällt, sie gibt Jesus sogar etwas zurück, nämlich sein eigenes Beispiel. Sie ergreift diese winzige Situation in dieser, die winzige Chance in dieser Situation, die da ist. Sie sieht so einen schmalen Spalt in der Tür und durch diesen schmalen Spalt geht sie durch. Ja, sagt sie, zuerst essen die Kinder, genau, ja. Und wir sind die Hunde, okay. Aber dann bleibt doch noch genug für die Hunde. Da ist doch genug auf dem Tisch. Und das, was vom Tisch runterfällt, das dürfen die Hunde essen. Da ist doch ausreichend Brot vorhanden. Und damit erreicht sie das Herz Jesu. Diese Frau ist zugleich demütig, aber sie ist auch eine starke Frau. Sie ist voller Respekt gegenüber Jesus. Und ihr Kind wird tatsächlich frei und heil. Im Blick auf unser Verhältnis zu Jesus, denke ich, können wir von dieser Frau zwei Lektionen lernen. Geht's weiter?
Das war das mal.
Genau. Erbarmen ist kein Recht, das wir haben. Also wir stehen in unserer Beziehung zu Gott niemals, wir stehen vor Gott nie mit Ansprüchen. Die Frau erfährt, wie es in Gottes Reich zugeht. Nämlich das göttliche Erbarmen, das ist nie geschuldet. Wenn ich also zu Jesus komme, dann nie auf Basis meines Gutseins oder aufgrund von meiner Werke, meiner Leistungen, sondern immer auf Basis seiner Güte. Das verschafft mir keinen Zugang zu Gott, eben mein Gutsein, meine Leistungen. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes bin ich ein Kind Gottes, so wie wir es im Psalm 103 auch gehört haben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Bei Michael Herbst habe ich Folgendes gelesen, das beschreibt es, finde ich, ganz gut. Ich bitte also nicht um das, was mir zusteht, ich bitte um das, was mir nicht zusteht. Und ich will auch nicht, was ich verdient habe, sondern ich will das, was ich nicht verdient habe. In einem bekannten Kirchenlied heißt es auch, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmen, deren ich nicht wert. Ich habe es nicht verdient. Also, erste Lektion zusammengefasst, gib mir, Herr, was mir nicht zusteht. So fängt es an und so bleibt es bis zu unserem letzten Atemzug. Gott schuldet euch und mir nichts, aber er gibt dir und mir alles. Ich kann Gott sogar enttäuschen, ja, ich kann ihn enttäuschen, wenn ich arrogant vor ihm stehe und sage, ja, gib mir doch das, was mir zusteht. Das wäre eine falsche Haltung. Oder wenn ich verzagt vor ihm stehe und auf das Gute verzichte, weil ich es nicht wage, Gott um seine Barmherzigkeit zu bitten. Zur zweiten Lektion. Die Mutter erkennt, bei Jesus gibt es mehr als genug. Sie stellt fest, da ist über die Maßen genug für mich da. Für alle, selbst eben für die Hunde. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch noch andere Geschichten drumherum. Im Markus-Evangelium, die da vor und danach stehen, zwei Speisungsgeschichten. Einmal die Speisung der 4000 und einmal die Speisung der 5000. Bei der Speisung der 4000, da sind es 7 Brote und ein paar kleine Fische, die zur Verfügung stehen. Jesus nimmt sie, dankt seinem Vater im Himmel für das, was da ist. Und dann fängt er an, das zu verteilen mit seinen Jüngern zusammen. Und das Erstaunliche passiert, alle werden satt. Und es sind sogar noch 7 Körbe Brot übrig. Am Ende sammeln sie die Brocken, am Ende sammeln sie die Brosamen, die Brotkrumen ein, die Reste. Aber zum Schluss wird festgestellt, alle Menschen werden satt. Und das ist doch das Evangelium vom Überfluss des Erbarmens und der Güte Gottes. Das ist das, was mich fasziniert und was mich begeistert, wenn ich so einen Text lese. Also ich, armer Hund, darf mich sogar ganz hinten anstellen. Ich weiß, es ist genug für mich da. Das reicht aus. Das reicht aus für euch und für mich. Wie wunderbar groß ist Gottes Barmherzigkeit und Güte. Das Evangelium fließt sozusagen über. Deine Güte, Jesus, fließt so dermaßen über, dass es für alle reicht. Deine Weisheit, deine Kraft, deine Liebe, deine Vergebung, die fließen über. Es geht in diesem Text, wenn man ganz genau hinschaut und tiefer bohrt, geht es um das großartige Evangelium der Brosamen für alle Menschen. Wie wunderbar ist dein Erbarmen, Herr. Und so ein Evangelium, da packt es mich wieder neu, wenn ich das so wahrnehme und spüre, wie Jesus ist, wie Gott ist in seiner Güte, in seiner Großzügigkeit. Was machen wir jetzt damit? Wir neigen ja dazu, uns gerne mit Jesus zu identifizieren. Wenn wir so vielleicht zusammen im Hauskreis sitzen, machen eine Bibelarbeit, lesen einen Bibeltext, so, was hat der jetzt zu bedeuten, wie gehen wir jetzt damit um? Und dann ist oft die Moral der Geschichte bei der Auslegung, jawohl, wir als Jünger sollen mehr so sein wie Jesus. Ist das jetzt die richtige Auslegung auch hier? Ist das der richtige Ansatz? Mir würde es reichen, wenn wir gemeinsam sagen würden, ich möchte mehr so werden wie diese Mutter. Was hat diese Erfahrung mit dieser Frau wohl gemacht? Sie ist ja der unverdienten Barmherzigkeit Jesu begegnet. Vielleicht hat sie für sich die Konsequenz gezogen und sich eben gefragt, wie sollte ich diese Barmherzigkeit jetzt den anderen Menschen vorenthalten? Das, was mir widerfahren ist, das sollen andere Menschen auch erfahren. Die anderen haben doch genauso mein Entgegenkommen verdient. Wie sollte ich mit anderen Menschen kalt und hartherzig umgehen, wenn sie Erbarmen brauchen? Wie sollte ich nicht sehen, was andere durchmachen, also mitempfinden, dass mich die Not der anderen Menschen bewegt? Martin Luther sagt dazu, der Christenmensch lebt nicht bei sich selbst. Der Christenmensch birgt sich in der unverdienten Barmherzigkeit Gottes. Das ist sowas wie die Basis. Aber dann geht es weiter. Luther sagt, der Christ lebt im Glauben an Christus und in der Liebe im Nächsten. Also das Evangelium soll weiterfließen. So wie wir von der Frau für unseren Alltag lernen können, können wir auch an anderen Beispielen von Jesus lernen. Mit welchen Leuten war Jesus unterwegs? Was waren das für Typen? Da war dieser vorlaute Petrus, der manchmal schneller geredet hat, als nachgedacht hat. Da war der korrupte Zöllner Levi. Außerdem gab es den schwierigen Charakter des Jakobus, den sie Donnerblitz genannt haben. Also der ist auch mal ausgerastet. Der ist emotional explodiert. Oder dann gab es die Aussteigerin Maria Magdalena, die Jesus wahrscheinlich aus dem Rotlichtmilieu herausgeholt hat. Also die Jünger und Jüngerinnen, die Jesus um sich geschart hat, der Umgang mit denen war sowas wie ein strahlendes Beispiel eben für die Barmherzigkeit Jesu. Die Gemeinde Jesu ist sowas wie eine Kontrastgesellschaft, finde ich. Sie trägt den Namen Bethesda. Und das Bethesda heißt übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Gemeinde ist der Ort, an dem etwas sichtbar werden soll von Gottes Erbarmen und Barmherzigkeit. Praktizierte Barmherzigkeit beginnt nicht mit einer neuen Tat, sondern mit einer Herzenshaltung, mit einem tiefen Bewusstsein. Und wer barmherzig ist, der denkt anders und er wertet auch anders. Praktizierte Barmherzigkeit wertet gleich. Da gibt es keine Unterschiede zwischen den Großen und Kleinen, zwischen den reichen und armen Menschen. Da werden keine Unterschiede gemacht. Die Unterschiede werden aufgehoben. In der Gemeinde gilt, einer ist euer Meister, ihr aber seid Brüder und Schwestern. In der Gemeinde geht es darum, dass jeder so angenommen wird, wie er ist. Diejenigen, die zur Gemeinde Jesu gehören, die haben alle dieselbe Erfahrung gemacht. Sie haben erfahren, wie Jesus sie bedingungslos angenommen hat. Mit ihren besonderen Gaben und Fähigkeiten, aber auch mit aller Sünde und mit aller Schwachheit, mit allen Macken, mit allen Ecken und Kanten. Und daraus zieht Paulus die logische Konsequenz, wenn er schreibt, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Also wir ehren Gott damit, nicht nur mit unseren Lobliedern, sondern auch mit unserem Umgang, mit unserem Nächsten. Praktizierte Barmherzigkeit, ja, die wertet gleich, und praktizierte Barmherzigkeit wertet an manchen Stellen auch um. Also der, der besonders reich oder gesund oder begabt ist, der ist nicht unbedingt dadurch besonders gesegnet. Reichtum, Gesundheit und Begabung bergen auch Gefahren in sich. Zum Beispiel die Gefahr, alles vom eigenen Reichtum oder von der eigenen Gesundheit oder auch von der eben eigenen Begabung abhängig zu machen oder davon alles zu erwarten und dass wir von Gott dann nichts mehr erwarten. Und auf der anderen Seite lässt sich feststellen, wo Reichtum, Gesundheit und Begabung fehlen, da ist jemand viel mehr dazu geneigt, alles von Gott zu erwarten. Und nicht mehr eben von sich selbst. Wenn wir so Berichte lesen von Menschen, die eine längere Krankheitsgeschichte hinter sich haben, einen längeren Krankenhausaufenthalt, was auch immer, so stellen wir immer wieder fest, Menschen, die das dann einfach so an sich heranlassen, an ihr Herz heranlassen, werden oft durch diese Situationen verändert. Da hat jemand mal geschrieben, seit ich mit diesen Dingen konfrontiert wurde, habe ich eine ganz andere Sicht von Krankheit bekommen. Also es kommt vor und passiert, dass auf kranken Menschen, die ihren Weg da bewusst auch mit Gott gehen, so ein besonderer Glanz der Heiligkeit und auch Herrlichkeit Gottes liegt. Das passiert immer wieder und ist auch wirklich ein Zeugnis zur Ehre Gottes. Noch kurz eine Geschichte zum Schluss von Friedrich von Bodelschwing. Der berichtet mal aus seiner Kindheit im Herbst, als das Obst reif war und die Äpfel so rot waren auf den Bäumen und so weiter. Da hat der Vater den Kindern streng verboten, auf den Baum zu klettern und die Früchte von den Bäumen zu essen. Sie sollten also nur das, was auf dem Boden, was runterfiel, essen. Aber der Friedrich, das war so verlockend, auf den Baum zu steigen, sich einen Apfel zu pflücken, dass er also hochgeklettert ist. Und was passiert? Es passiert das, was passieren musste. Er hat mit der Hose hängen geblieben und es gab einen tiefen Riss. Und da die Eltern das ja nicht merken sollten, hat er sich irgendwie an der Mutter vorbei und so ins Haus geschlichen, dass keiner das mitbekommen hat, dass der Hosenboden, dass da ein Loch drin war, ein großes. Und dann war er natürlich tief betroffen und entsetzt. Er wollte dem Vater, den Eltern gegenüber nicht ungehorsam sein. Naja, auf jeden Fall am Abend hat er sich ins Bett gelegt, hat sich dann noch vor sein Bett gekniet und gebetet. Lieber Gott, ich bin heute ungehorsam gewesen, vergib's mir doch und mach, dass morgen früh meine Hose wieder heil ist. Und was passiert? In dem Moment läuft die Mutter am Zimmer vorbei und hört, was der Junge betet und schmunzelt so und hat gedacht, okay, wenn er dann eingeschlafen ist, ist er dann auch rein, hat die Hose geholt, hat sie wieder heil gemacht und hat sie ganz unten drunter gelegt gehabt, auf den Stapel, hat sie genau da wieder hingelegt. Und als der Junge am Morgen wach wird, der kleine Fritz denkt, jetzt will ich das doch sehen, ob Gott mein Gebet erhört hat, zieht die Hose, merkt, oh, die ist wieder heil, die ist wieder geflickt, wunderbar. Und das hat sein Glauben unheimlich gestärkt. Mutter, barmherzig, wie ein Engel. Und das hat, er hat nach vielen Jahren wieder darauf zurückgeblickt und sagt, das hat meinen Kinderglauben enorm gestärkt, was Gott bewirken und was Gott tun kann. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so gnädig mit uns umgehst. Ich danke, dass du uns so siehst, wie wir es gerade eben auch gehört haben. Und ich will dich einfach bitten, dass du uns diese Sicht schenkst, die du hast, dass unser Herz davon ja ergriffen ist, bewegt ist und wir das einfach auch leben können in unserem Alltag, in unseren Familien, in der Gemeinde, mit unseren Arbeitskollegen, in der Nachbarschaft, dass etwas spürbar wird von deiner Güte, von deiner Liebe, dass sie sichtbar wird hier in Gambach und in der Umgebung, dort, wo wir unterwegs sind. Ich freue mich, über dein Evangelium, lieber Herr, und will dich bitten, dass das Evangelium sich ausbreitet und dass viele Herzen noch davon ergriffen werden und bewegt werden. Jetzt in der vor uns liegenden Zeit, in den vor uns liegenden Wochen, die Weihnachtszeit, die auf uns zukommt, Herr, schenkt, dass wir als Einzelne, aber auch wir als Gemeinde dort in Licht sind von deiner Güte und dass etwas spürbar wird in dieser Welt, die so, ja, an manchen Stellen rau geworden ist, unbarmherzig geworden ist. Wir wollen dich bitten, dass dein Evangelium durchdringt und Herzen verändert, und fang du bei uns an. Amen.